Kriegen wir erst oft Briefe von habe ich gerade einen Brief bekommen aus Belgrad. Mein Vater ist ein Dämon und nicht einverstanden damit, dass ich Krishna-Bewusstsein praktiziere. Er hat mich deswegen mit Gewalt gezwungen, Fleisch zu essen. Zuerst wollte ich es nicht, aber dann ist mein Vater mit einem Gewehr nach Belgrad in den Tempel gekommen und hat gesagt, wenn mein Sohn nicht wieder Fleisch isst, gibt es bloß hier. Sie werden es machen so etwas. Jetzt muss ich, hat der Tempelpräsident zu mir gesagt, alles tun, was mein Vater sagt, damit die Bodengemeinschaft geschützt ist, muss eine Universitätslehre anfangen. Aber ich kann nicht, denn ich kann mich nicht identifizieren mit einer Position in dieser Massenwelt. Wir kriegen oft solche Hilferufe als Prediger von Menschen, die in einer scheinbar ausweglosen Situation sind, weil sie sich nicht mit dem Ziel der Handlung mehr identifizieren können. Der Junge aus Belgrad will kein Akademiker werden. Der Zivildienstleistende möchte nicht später nach dem Zivildienst irgendeine Position in der Gesellschaft einnehmen. Er möchte es brechen mit einer Gesellschaft und mit einem Umstand, in dem er keine Zukunft sieht. Dann kommen diese jungen Leute irgendwann in die Bewegung zu Krishna-Bewusstsein. Kommt wieder so ein Zustand, dass ich dann das war, Dilemma. Pass auf. Und dann sagen sie, ich bin hier auf der Straße und was kann getan? Ich kann mich nicht wiederfinden mit dieser Tätigkeit. Wenn ich Einladung zum Tempel verteile, sagen mir die bedingten Seelen, schleich dich. Eine bayerische Ausdrucksweise für geh weg. Oder sie sagen, ich bin im Tempel, auf dem Schlachtfeld des Tempels. Alles, was ich tue, ist Kartoffel scheren, Energiebälle rollen und im Tempelprogramm mehr oder weniger automatisch und unnachdenklich folgen. Ich sehe kein Nektar in meinem Leben. Ich habe nicht das erreicht, weswegen ich in die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gekommen bin. Jetzt meine Frage. Gibt es zwischen dem Jungen aus Belgrad und dem Devoti im Tempel, den wir ihm geschildert haben, eine Gleichheit? Fällt euch das auf? Ja. Sie können sich nicht mit dem Ziel identifizieren. Sie haben kein Ziel und deswegen fühlen sie sich in der Situation, in der sie sind, völlig, wie soll ich mich ausdrücken, hilflos, alleingelassen, einsam, schrecklich allein. Ein alleingelassen von Gott und der ganzen Welt. Dies ist ein Dilemma, was auftritt im materiellen Leben und im spirituellen Leben. Prabhupada hatte einmal gesagt, in New York gibt es eine Reklame, reisen Sie nach Hawaii. Es ist besser auf Hawaii. Und auf Hawaii gibt es eine Reklame, reisen Sie nach New York. Es ist besser in New York. Unglücklicherweise geht es uns als bedingte Seele sehr oft so, dass wir an dem Ort, wo wir uns befinden, nicht den Sinn und Zweck sehen können. Wie Arjuna hier. Arjuna war in einen Krieg verwickelt, den er nicht bejahen konnte. Niederlage in dem Krieg war für ihn genau das gleiche wie Sieg. Bei der Niederlage würde er leiden, aber auch beim Sieg, denn dann würden die Verwandten, die auf der anderen Seite kämpften, würden getötet werden und er müsste sich als Verwandtenkiller führen. Wollte er nicht. So konnte er in dieser Situation keine Alternative sehen. Er war verzweifelt. Mein ganzer Körper zittert, sagt er. Meine Haare sträuben sich. meine Haut zu ernten. Hat er noch ein anderes Symptom? Meine Glieder zittern hier und mein Mund ist ausgetrocknet. Er konnte nicht spüren, nicht fassen. Also er konnte nicht. Er war in einer Zwickmühle. Krishna tut sehr oft seine Devotis in diese Zwickmühle hinein. Krishna macht diese Situation, um einen Devoti reif zu machen für den Vorrang des Krishna-Bewusstseins. Wenn man in so einer Situation drinsteckt, wo man Schwierigkeiten hat, das Ziel klar vor Augen zu sehen und deswegen mit seiner jetzigen Tätigkeit unzufrieden ist, dann gibt es eine massive Reaktion, das heißt, dass man die Tätigkeit aufgibt. Zum Beispiel, wir stehen auf dem Bismarckplatz, wir verteilen Einladungskarten zum Tempel und die Kamis sagen, schleich die. Dann ist die sofortige Reaktion, das meine ich nicht. Das brauche ich nicht. Also mit diesen dummen Leuten, da habe ich nichts zu tun. Lass mich in den Tempel gehen und Katar essen. Und so weiter. Das ist eine physische Reaktion. Diese Reaktion wird uns jedoch nicht dazu bringen, die Lektion, die wir in der Situation machen können, aufzunehmen. Ich möchte euch an einen interessanten Zusammenhang des spirituellen Lebens erinnern. Auf dem spirituellen Pfad muss Entsagung praktiziert werden. Ohne Entsagung zu praktizieren, werden wir nicht qualifiziert, auf dem spirituellen Pfad voranzuschreiten. Durch den Vorgang der Entsagung von unseren Plänen und unserer Sinnenbefriedigung werden wir nüchtern und werden leichter verstehen, dass wir spirituelle Seelen sind, Teile und Teilchen von Krishna, als wenn wir einfach in der sogenannten Annehmlichkeit, die sich der Geist erträumt, schwelgen und stehen bleiben in unserer Entwicklung. Das Feuer der Entsagung wird mit anderen Worten unsere Schwachheit, unsere Anhaftung, will ich mal sagen, verbrennen. Wir haben hier unter uns heute Abend Bhagavad Dharma Prabhu, der in der islamischen Tradition groß geworden ist. Ich habe gehört, dass es im Sufismus, was die Avantgardisten des Islam sozusagen, folgendes gibt: Wenn der Schüler, das wurde Prabhupada einmal vorgetragen, schon Gott ziemlich nahe ist, dann kommt eine Brücke, eine ganz schmale Brücke, da muss er rüber. Und auf beiden Seiten der Brücke lodert ein Feuer auf. Er kann diese Brücke nur überqueren, indem er im Vertrauen auf Allah ihn aufschließt und losgeht. Dann kommt er auf die andere Seite. So ist es auch, wenn wir den Fluss weiter ran hier überqueren wollen. Das, was uns von der materiellen und der spirituellen Welt trennt. Unsere materiellen Wünsche nämlich. Wir müssen Vertrauen haben auf Krishna und auf die Vorgangs- und hingebungsvollen Dienste, gerade in einer solchen Situation. Wenn du ein Vagabund bleiben willst, sagt Srila Prabhupada, wisst ihr, was ein Vagabund ist? Ein Landstreicher, ein Penner oder in Wienerdeutsch ein Sandler. Ich glaube, wir haben die Idee. Dann gibt es kein Test für dich zu bestehen. Wenn du aber im hingebungsvollen Dienst Fortschritte machen willst, musst du ein Feuerwerk bestehen. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist das Beispiel von Clay, von einem Tonkrug. Wenn ein Tonkrug, wenn man ihn helfen will, sodass er Flüssigkeiten halten kann, Es ist wichtig, ihn zuerst einmal durchzukneten, den Ton, sodass die Luft rausgeknetet ist. Und dann tut man ihn in den Ofen hinein und dort ein bisschen Hitze aussetzen. Ganz hart. Wenn man so richtig klopft, wurde sehr, sehr hart. Wenn er nicht dieser Hitze ausgesetzt ist, kann der Ton sich nicht härten. Aber bevor der Ton in den Ofen gestellt wird, muss die Luft raus. Und wenn da Luft drin ist, wird Plastik und wird ein Sandhäufchen im Ofen. So, wenn wir gestählert werden möchten, oder gestählert klingt das hier aus den 30er Jahren, wenn wir gestärkt sein möchten in unserem Leben, ist es wichtig für uns, dass wir zunächst einmal ein bisschen die Makel und Wünsche rausgeben. Wir sehen das immer wieder, dass Menschen, die voller Makel und Wünsche sind und bei uns im Tempel leben, also weinend nach 2 Tagen die Tempel verlassen, weil sie auf hartem Boden schlafen. Oder eine kalte Dusche nehmen müssen. Oder um 4 spätestens aufstehen müssen. Sie können diese Entsagung nicht praktizieren und erreichen. Ich könnte mir selbst solche Worte wie Arnold Schwarzenberg nicht, oder Vergeben der Abenteurer, Robin Hood. Der geht ja schon nicht mehr, das war ja auch noch. Wie Tarzan. Vorstellen Sie sich das Leben, wo Sie nicht mehr rauchen können, kein Alkohol trinken können, nicht ein bisschen die Sexualität genießen können, dann werden die total weich und zu schlupfen, Häufchen Elend, weil sie so abhängig sind von dem Gift der Sinnbefriedigung, was äußerlich sehr nächtehaft erscheint, aber die Seele für immer entfremdet von Krishna. So, wir müssen ein bisschen uns kneten sozusagen, um den Feuertest zu überstehen, der mit Sicherheit kommt, bevor wir das Königreich Gottes kommen. Nun möchte ich sagen, Maharaj predigt so hart heute Abend, hätte er nicht ein bisschen Krishna-Lila erzählen können oder irgendwas Neues sagen können. Oder was ist mit Prabhupada-Seminar? Knüllt das nicht weiter dran? Warum jetzt Feuertests und solche Sachen? Und warum sagt er uns, wir sollen weiter auf Bismarck-Platz verteilen, wenn wir jetzt krank sagen, schleicht die. Und dann ist ja echt, ich glaube, ich übersetze das in eure Situation hinein. Der Punkt ist, dass Krishna für einen Devotee, der ernsthaft bemüht ist, durch seinen Fortschritt zu machen, die Kraft dazu gibt. Es gibt im 10. oder 9. Kapitel der Bhagavad Gita einen interessanten Vers: Samoham Sarvabhuteshu Name Bhakta Pranashyati. In diesem Vers sagt Sri Krishna, dass er zu allen gleichgesonnen ist. Sri Krishna versorgt auch die Materialisten mit dem, was sie brauchen. Sauerstoff zum Einatmen, Nahrungsmittel. Seit unvordenklichen Zeiten, so heißt es, ist Krishna am Herzen eines jeden und erfüllt die Wünsche der Seele. Ohne dass Krishna die Möglichkeit gegeben hätte, Janavi, wärst du nicht heute hierher gekommen. Du kannst sagen, ich bin heute hierher gekommen. Aber das ist nicht korrekt gesagt. Du hast deinen Körper. Dein Körper hat dich hierher gebracht. Oder sogar ein Auto. Wenn du aber sagst, durch Krishna Gnade bin ich hierher gekommen, dann darfst du es nicht. Wir vergessen das sehr, sehr leicht. Ich hatte das, möchte euch erzählen, das war eine Verwirklichung von einem sehr leichten Maharaj. 70 Jahre ist er in London. Das ist ein sehr, sehr außergewöhnlicher Devotee unserer Bewegung. Der ist so klein, im Vorrat mit drei Rädern, 70 Jahre alt, fährt durch London hier durch, mit Safran gekleidet, aus Indien kommt er und predigt überall in London. Mahavishnu Goswami. Es gibt einen Mahavishnu Goswami, der ist auch sehr, sehr weit. Und wir haben überhaupt sehr, sehr nektarhaft. Aber ich spreche jetzt vom Mahavishnu Goswami, diesem 63-jährigen alten Vaishnava. Und wir kamen so hin, noch ein bisschen schwindelig von der langen Fahrt. Er war gerade in Los Angeles gewesen, wo der Erdbeben war und wo sie die Deity festhalten mussten, als der Erdbeben war. Und sagte, wenn ich sage, ich bin hierher gekommen, nach London, dann betrüge ich euch alle. Denn jemand hat für mich den Flug bezahlt, das Flugzeug hat mich getragen und jetzt bin ich durch Deutschland von Herzlichkeit hier. Sagt der Herr. So ist es auch mit dem Körper. Wenn ich sage, ich gehe irgendwo hin, das ist nicht richtig so. Ich bin nämlich nicht derjenige, der den Körper geschaffen hat. Ich bin nicht derjenige, der den Körper letztendlich fährt. Oder tust du mit deiner Intelligenz, Herr Satyananda Swami, die Hand gegeben, tust du den unzähligen Billionen von Zellen, die dazu nötig sind, die Kommandanten, die Signale geben? Nein, ich wünsche mir einfach zur Illustration meines Punktes, die Hand zu heben. Irgendwie funktioniert das. Durch die Standbarmherzigkeit. Der Überlebende, die da ist. Wir müssen also immer sagen, Krishnas Barmherzigkeit ist also für alle gleich da. Deswegen sagt Krishna in der Gita, Samoham Sarabhutishu, ich bin im gleichen Maß allen zugeteilt. Krishna sagt dann aber noch weiter durch sein Devoti Vishwanath Chakravarti Thakur, in dieser Funktion bin ich fast wie ein Wunschbaum. Wisst ihr, was ein Wunschbaum ist? Kein Verblitzer. Von einem Wunschbaum kann man sich nicht nur Früchte, die ein Baum, wie der Baum gerade gibt, wünschen, sondern alles. Es gibt Wunschbäume in Vrindavan, wo man, die man umarmt, die Person, sich wünscht. Ich wünsche mir einfach Krishna. Oder ich wünsche mir einfach dies oder das. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man es wünscht, weil die Wünsche tatsächlich in Erfüllung gehen. Es war einmal ein Holzfäller in dem Darm, der kam an einen Wunschbaum an und sagt, ich habe so schrecklich Lust auf, so sagt er, ich habe noch gar kein Holz gehauen. Es wäre so schön, wenn das Holz heute käme. Dass ich dachte, rassel. Und Holz war da. Dann sagte er, ich wünschte mir, dass ich schon gehackt werde. Plötzlich war es gehackt. Oh, ein Wunschbaum, sagt er. Dann wünsche ich mir jetzt ein Wie. War ein Rassel-Dulala. Dann sagt er, es ist schon viel zu spät, um nach Hause zu gehen. Ich wünschte mir ein Bett zum Rasten. War ein Bett zum Rasten da. Dann legte er sich hin und beim Einschlafen dachte er, ob man nicht bloß den Tiger kommt. Warum könnte ich einen Faust? War der Tiger da. Und hat ihn angegriffen. Vor einem Wunschbaum muss man sich in Acht nehmen, was man wünscht. Krishna ist für die Materialisten ein solcher Wunschbaum. Was immer sie sich wünschen, wenn es stark genug ist, wird in Erfüllung gehen. Es ist tatsächlich so, wenn ihr euren Geist auf irgendetwas richtet, wenn es stark genug drauf ist, wird es meistens in Erfüllung gehen. Wenn man sich wünscht, nach Indien zu gehen, wenn man sich einen Mann wünscht, wir sind hier in der heutigen Realität, eine Frau, wenn man sich wünscht, das Abitur zu bestehen, wenn es stark genug ist, der Krishna, der im Herzen ist, diesen Wunsch erfüllt, Samoham Man darf es nur zu wünschen. Die meisten von uns sind nicht gewöhnt, ihren Wunsch dieses zu viel verzweifelt. Deswegen kommt dir auch nicht etwas vor. Aber wenn man sich etwas wünscht, mit dem ganzen Geist geht es in Erfüllung. Ich möchte nicht so unpersönlich lächeln, weil wir im Bekannten kennen. Ich selber habe das mit Brechen und Sachen überzeugt. Deswegen weiß ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dein Geist auf die richtigen Dinge zu richten und nicht auf die falschen Dinge. Man darf da nicht spielen. Weil das kommt, wenn man stark genug war, warum mit dieser, dann wird es erfüllt. Krishna verspricht es. Aber nun höre. Wollen Sie Duje? Duje oder Duja? Wie? Molestes. Jetzt sehr wichtig. Krishna sagt, für meine Devotis bin ich nicht wie ein Wunschbaum. Ein Wunschbaum steht nur da und erfüllt alles. Nein, meine Devotis bin ich besonders zu den Eisen und gebe ihnen das, was sie brauchen. Manchmal kommt es also vor, dass wir uns Dinge wünschen im Leben, die uns vor uns liegen. Aber Sri Krishna, der ein Herz hat für uns, dem wir ganz besonders wichtig sind, Sri Krishna erfüllt diese Wünsche nicht immer sofort, um uns zu beschützen von Dingen, die schädlich sind auf unserem Leben. Macht es zum Beispiel sein, wenn also der Bhakta oder die Bhaktin auf dem Bismarck sagt, bitte schön, geht das. Du kommst jetzt zu diesem wunderbar schleichen. Und der Devotee denkt, oh no, habe ich das verdient? Ich hätte jetzt schon kein Fleisch mehr. Und kein Glücksspiel. Und jetzt muss ich mir das anderen schleichen. Ich werde mich gleich schleichen, und zwar ganz woanders jetzt zu schleppen. Dass Krishna es so macht, dass er sagt, nein, morgen ist wieder Sankirtan. Bitte versucht es auch nächstes Mal. Wenn es die Devotee diese Entschlossenheit auf sich bringt, kann Krishna es machen, dass er Eintrag zu seinem Wohlgefallen daran findet und frei wird von unnötigen Anhaftungen. Krishna ist also nicht neutral wie der Wunschbaum, sondern er geht den Devoti hinterher. Er macht einen persönlichen Weg, um den Devoti zu helfen, auch zu helfen, keine Fehler zu begehen. Wie findet ihr das? Gut? Beruhigen, das ist eine sehr nice Antwort für einen, wenn man Vertrauen in Krishna hat. Wenn man weiß, Krishna ist mein eigentlicher Beschützer, aber völlig beunruhigt, das ist das Gegenteil von beruhigt, dem Beispiel, beunruhigt, wenn man sich noch nicht entschlossen hat, in Krishna hinzugehen. Sehr nice, das ein beruhigendes Gefühl, das ist ein sehr nice, das ist ein Zeichen von Schrana und Vertrauen. So, was zu tun, wenn man in einer Situation ist, wo man sich nicht mehr so identifizieren kann mit der Situation, in der man ist. Was zu tun, wenn man in einer Situation ist, wo man keinen Geschmack hat an der Tätigkeit, die man ausführt? Was zu tun, wenn man auf dem Schlachtfeld steht und sagt, mir zittern ja die Glieder? Der Mund ist hier ausgekommen, ich weiß nicht mehr aus. Wir müssen uns auf unsere letztendlichen Ziele besinnen. In der Psychologie gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die ein Mensch tut, wenn er gemerkt hat, dass er in gewisser Weise gescheitert ist oder nicht das erreicht hat, was er wollte. Das eine ist, dass er sich ganz offen zur Sinnbefriedigung bekennt. Wie zum Beispiel Betrieb. Oder ich möchte jetzt nicht irgendwelche Bilder von grober Sinnbefriedigung zeichnen vor den Augen, sodass ich nicht gut schlafen könnte, aber ich glaube, man kann es verstehen. Dass man einfach aufgibt und rasch sich von der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft einfach wegziehen lässt. Kurvenstauf. Und so weiter. Die andere Möglichkeit, die sich einstellt, wenn man merkt, man hat ein, man ist nicht genau da, wo man ist, also wo man sein will, dass man sich auf endgültige Ziele besinnt. Krishna, der spirituelle Meister, Surrender, Hingabe und so weiter. Und wenn man es schafft, den Geist auf diese Ziele zu richten, wird man auf dem Schlachtfeld plötzlich kraftfähig. Ein Kraftstrom, der immer dann entsteht, wenn die Seele wieder verbunden ist mit dem Herrn oder nur dem Wunsch, den Herrn zu holen. Prabhupada hat hier den Vers zitiert. Bayam vitiya vinivesha sahasya. Ich glaube, ich kenne ihn alle. Furcht geht auf, wenn man, wenn der Geist schwach wird und wir uns identifizieren mit materiellen Dingen, mit materiellen Wünschen. Und das heißt, dass diese Identifizierung, wie Paria Yasriti ist, ihr habt es auch, glaube ich, schon von mir gehört, eine umgekehrte Intelligenz. Verkehrt. Wenn wir uns in der Situation an Krishna erinnern können, dann wird die Intelligenz wieder richtig ausgerichtet. Und Krishna gibt uns große Kraft, unsere jeweiligen Wünsche zu bekriegen. Ich möchte deswegen alle unsere Bhaktas und Bhaktis, alle unsere Devotis, ermutigen, dass er diese Alternative in ihrem spirituellen Leben immer wieder ausgedrückt, die Gymnastik des Augenblicks, dass man in jedem Augenblick die spirituelle Alternative sieht, wenn man auf der Straße die Handfläche ausgibt und denkt, was tue ich denn hier? Wie ist denn hier das spirituelle Verständnis? Oh, dann wird es wirklich ganz einfach. Wir sind sehr Teile von Krishna. Sie sind bedeckt von der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft und deswegen verhalten sie sich jetzt auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht förderlich für das spirituelle Leben ist. Ich tue aber einfach meine Aufgabe und durch diese Aufgabe werde ich Krishna erfreuen. Wenn Krishna erfreut ist, dann wird alles gut werden. Ich möchte euch ein glänzendes Beispiel für diese Gesinnung geben, nämlich das Beispiel von Großvater Bhishma. Wer von euch kennt nicht Bhishma? Jeder schon mal gehört. Du. Bhishma war ein reicher Krieger, der aufgrund von politischen Intrigen gegen seine ihm sehr lieben Pandava kämpfen musste. Er war in der Schlacht von Kurukshetra durch komplexe politische Intrigen auf der Seite von Duryodhana und kämpfte gegen die Pandava. Und er wusste, dass er in einer Situation war, wo es nicht gewonnen werden konnte. Weil Krishna auf der anderen Seite war, auf der Seite der Pandava. Bhishma wusste jedoch auch, dass er durch den Willen des Herrn auf der Gegenseite war. Dass er in diesem großen Schlachtfeld, wie ein Schlachtfeld war, durch den Willen des Herrn auf der gegnerischen Seite postiert war. Das war ihm klar. Und so sagt er den ganz ergeben zu Krishna, Niederlage oder die liegt in den Händen des Herrn. ich werde einfach meine Pflicht hier erfüllen und mein Leben geben. Und nun, wo ich auf meine Muschelhorn geblasen habe, wird Krishna bestimmt auf sein Muschelhorn blasen, dass ich sehnsüchtig hören möchte. Denn mir geht es nur um Krishna. Hoffentlich ist es aber sein Muschelhorn, das wir Gänsehaut der Ekstase in den dritten Leuten. Aber durch die Bilder her und diese andere Seite geben, wahrscheinlich muss ich auch mein Leben lassen. Aber das, diese Schlacht ist wie ein Schachbrett. Und ich werde es verlieren leben und gewinnen. Der einzige Gewinn ist, das nach Rost zu werden. Eine dritte Dimension, die außerhalb dieser Kampfung und außerhalb los war. So heißt es, das ist, was ich euch gerne heute vermitteln möchte. Ich hoffe, dass es nicht zu. Also, Anschließend hat gesagt, dreht ihr mal ein bisschen Strom für den Nacken. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ist euch alles klar? Möchtet ihr vielleicht hilfreiche Hinweise von allen Außenkämpfern bestimmen? Die 25 Jahre am Schlachtfeld stehen, so zuweisen. Im Moment ist alles klar. Wie bleibt alles klar? Das ist die Frage. In diesem Fall, wie lernen wir immer wieder die Kunst lernen, die Zuflucht bei den richtigen Dingen zu suchen. Man nennt diesen Vorgang Sharanagati. Gibt auch Autos, die wir heißen. Es kommt immer wieder darauf an, Zuflucht zu suchen und zu finden. Srila Prabhupada gab in Hawaii das Beispiel von einem Elefanten und einem Fisch. Der Elefant ist sehr, sehr powerful und tritt in den Fluss hinein, aber der Fluss schwemmt ihn weg. Ein kleiner Fisch jedoch schwimmt voll gegen den Sturm, springt vorbei und gleich im Portal über die Fluss weg und erfreut sich des Lebens. Wieso? Das war was gefragt. Der Fisch hat die Kunst gelernt, Zyklus zu sehen und Wander. Ich kriege genau die Vision, die man dann nutzt, wenn eine Rolle kauft, weist ihr aus und hat so die richtige Stromlinienform. Nimmt das. Aber das gleiche zugleich ihr Gefühl und die Schleifer. Er hat gelernt, durch seine Konstitution Zuflucht zu suchen im Wasser. Genauso haben wir die konstitutionelle Fähigkeit, Zuflucht zu suchen im Wasser. So ist das übersetzt. Konstitutionell heißt Wesenseigen oder naturgemäß. Wir als Seele haben die naturgemäße Eigenschaft oder Fähigkeit, Zuflucht zu suchen im Wasser. Das liegt in unserem Blut sozusagen. Wenn wir aber diese Kunst nicht kennen, werden wir vom Strom des Lebens verbleiben. Wir müssen uns auf unsere konstitutionelle Erbe so es gibt einen Vers, der steht an der Steinamrita, der uns erklärt, wie die Wirkungsweise Maya überwinden können. Und dieser Vers heißt es einfach so, wenn ich hier ein Gebet, mein lieber Herr, habe ich so lange vergessen, aber jetzt du bist du so, weil die Erzählliebe mir den Mut dazu. Please give me the courage. wenn wir nicht Zuflucht suchen bei Krishna, sondern bei eigenen Arrangierungen, wie wir uns das Leben machen, dann wird uns der Strohmeier wegschreiben und sagen, du, hallo, hier solltest du in der Ferne sein. Ich möchte nicht die Standardantwort geben. Die Standardantwort ist da, ist durch den Meister. Das ist die Standardantwort, die ist auch richtig. Die kennen wir aber schon. Aber wir brauchen eine Segnung für ein stürzeres Leben. Stürzeres Leben geht nicht ohne Segnung. Genauso wie man nicht kochen kann ohne Kochtopf.
Thank you.
Geist leidet. Und das Leid taucht auch im Geist. Und zwar dadurch, dass die Identifizierung da ist. Du findest das im Leben des ersten Kanto, wird das geschrieben von dem Avadhuta Brahmana. Wenn wir die Sanyas-Weihung kriegen, dann bekommen wir ein Mantra. Ekan Pasaya Bhavatman Yishtam. Das heißt, ich werde im Ozean aller Materien gefahren, Materien leiden, überqueren, indem ich mich ständig an die an den Herrn im Herzen übergebe. Erinnere. Nicht so kann man Furcht und Leid überwinden durch die Erinnerung an Krishna im Herzen. So, dieser Vers wurde gesungen von dem Brahmana, der großen Leid ausgesetzt wurde. Er bettelte und ihm wurde die Bettelschale gestohlen. Wurde geschlagen von anderen und er sagte, manche sagen, ich leide aufgrund der Sterne. Andere sagen, ich leide aufgrund meiner vorangegangenen Tätigkeiten. Und wieder andere sagen, ich leide aufgrund anderer Menschen. Aber ich leide nur aufgrund des Geistes. So, nur wenn die Geiste die Identifizierungsgeist mit dem physischen Körper dann Furcht und Leid war. Die Seele ist auf dem Lauf. Man muss theoretische Verständnis manchmal nicht. Aber der Devoti akzeptiert dieses theoretische Verständnis, aber er wird in den Leid ist auch das Verstehst du das Problem? Ja? Oh. Gerade als Kinder müssen wir das manchmal denken. Das Kind ist die Gruppe. Wie alt bist du eigentlich, Problem? Da ist manchmal so viel Leid da. Dann ist die eine Freundin, die hat einen reingeschubst in das Schwimmbad, und man ist fast untergegangen und so weiter und so fort. Wenn man sich sagen kann, als Kind, es ist nur der Geist, der leidet, das ist nur befreit von Leid. Go to Brahmananda.